machen, mal wiederholen, was wir vielleicht 3-4 Jahre her mal angefangen haben. Aber es ist ein bisschen ein paar Sachen über Seelengewinne, speziell wie man mit verschiedenen Gruppen Leute das Evangelium bringen kann und unter anderem einiges über Katholiken, Charismatiker, Mormone und Zeugen Jehovas. Und ich habe hier ein paar kleine Einteilungen gemacht und werde da ein paar Versen aufschreiben als kleine Hilfe. Und ich kann euch ermutigen, ich habe es selber auch so gemacht, dass man so hier eine Einteilung hat, Katholizismus, und dann eine Unterteilung macht zwischen Maria, Petrus und Tradition. Und dann kannst du meistens mit so einer Einteilung von in der Bibel sehr viele Leute auf die Straße widerlegen, was sie sagen zu glauben. Und dann, wenn man etwas untergraben hat, was falsch ist, mit der Schrift, danach unterstützen, was das wahre, reine Evangelium der Gnade Gottes ist. Und ab und zu musst du erst kaputt machen, was sie falsch behaupten, was die Bibel sagt. Über vor allem Katholiken. Maria, sie sagen, die ist eigentlich eine Mittlerin zwischen Jesus und uns Sünder. Das ist falsch. Sie ist keine Mittlerin. Zweitens, sie glauben, dass die Gemeinde auf Petrus gegründet ist, nicht auf Jesus Christus. Und drittens, die Tradition steht auf der gleichen Ebene wie die Heilige Schrift. Das sind drei große Fehler, neben einer Menge andere, bei der römischen katholischen Kirche. Und ein paar ähnliche Dinge sieht man heute auch bei der orthodoxen Kirche. Also wir möchten erstens ein paar Dinge sagen über das Thema Maria. Und lassen wir mal anfangen bei Matthäus Kapitel 2. Dann sehen wir, dass die Weisen nach, vom Osten kommen nach Israel und sie suchen das Kind und Maria in dieser Reihenfolge. Matthäus 2, Vers 11. Matthäus 2, Vers 11. Und da lesen wir: Und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria. Das ist die Reihenfolge. Nicht Maria mit dem Kindlein, das Kindlein mit Maria. Erst kommt das Kind, danach Maria. Seine Mutter. Und fielen nieder und beteten es, nicht sie, es an. Das ist das Kindlein. Und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm, nicht ihr, Gold, Weihrauch und Myrrhen. Bild von Anbetung. Bild von, aus Gott, Bild von Fürbitte und von Bitterkeit. Das sehen wir als Erste in Matthäus 2, Vers 11. Und dann gehen wir ein bisschen weiter. In Vers 13 lesen wir, dass sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn, dem Josef im Traum, und sprach: Steh auf und nimm das Kind und seine Mutter. Nicht die Mutter und das Kindlein. Erst kommt das Kindlein, danach die Mutter zu dir. Und flieh nach Ägypten. Und bleibe all da, bis ich dir sage, denn es ist vorhanden, dass Herodes das Kindlein suche, nicht Maria, dasselbe umzubringen. Warum? Das Kindlein ist der auserwählte Messias. Vers 13, dann in Vers 20 und 21 kommt nochmal ein Engel des Herrn, der in einem Traum Josef erscheint und spricht: Steh auf und nimm das Kindlein und seine Mutter. Das ist die Reihenfolge. Erst Jesus und danach seine Mutter. Zu dir und ziehe ihn hin in das Land Israel. Siehe, sind gestorben, die dem Kinde nach dem Leben stunden. Und er stund auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich und kam in das Land Israel. Also du hast es 4, 5 Mal, das Kind und seine Mutter. Erst das Kind, danach Maria. Und das ist wichtig in dieser Reihenfolge. 2, 13, 20 und 21. Erst kommt das Kind. Und danach kommt die Mutter. Bei den Katholiken ist es erst Maria und dann kommt man zu Jesus. Das ist auch Marienplatz hier. Das ist ein Riesen zu tun von Maria. Ich glaube, ist sie da mit einem Kind Jesus oder nicht? Aber meistens ja. Ist sie da mit einem kleinen Baby. Lächerliche Sache. Es geht niet om das Baby Jesus. Es geht om een erwachsenen Mann, die gestorben und auferstanden ist. Dann in Lukas Kapitel 1, Vers 46 und Vers 47. Lukas Kapitel 1, Vers 46 und Vers 47. Dann haben wir ein Loblied von Maria, nachdem sie Elisabeth, ihre Tante, glaube ich, besucht hat. Und dann sagt sie, Maria sprach, meine Seele erhebe den Herrn. Na, wer ist den Herrn? Mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Das heißt, Jesus ist Gott offenbart im Fleisch. Er ist der Heiland von wem? Von Maria. Maria brauchte ein Heiland. Sie ist nicht eine Retterin selber. Sie ist ein, er ist der Heiland, nicht die Mutter. Lukas 1, Vers 46 und 47. Und Maria, ja, kannst du einfach, ich habe jetzt einfach Beispiele. Wenn es aber, Maria braucht Heiland. So kannst du es besser aufschreiben, so vielleicht drei Wörter dahinten. Du kannst eine Notiz machen so und dann das kurz dahinter schreiben. Und wenn du das dann mal aufschlägt auf die Straße mit einem Katholik, dann siehst du direkt, hey, ich kann diese Referenz nehmen, die sprechen von dieser Sache. Das ist das Beste, um es schön in der eigenen Bibel, vielleicht eine kleine spezielle Straßenbibel aufzuschreiben. In Lukas bleiben wir, wir gehen ein bisschen weiter nach Lukas 2, Vers 22. Lesen wir, da die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose kamen, brachten sie ihn gegen Jerusalem, dass sie ihn darstellten dem Herrn. Wie denn geschrieben steht im Gesetz des Herrn, allerlei Männlein, das zum ersten die Mutter bricht, soll dem Herrn geheiliget heißen. Und dass sie geben das Opfer, nach dem gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Tututauben oder zwei junge Tauben. Also die muss man bringen für ein bestimmtes Opfer, wenn ein männliches Baby geboren wurde. Vers 30, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das ist Simeon, die im Tempel ist und die sagt das eigentlich zu den Eltern oder zu Gott in einem Gebet. Dein Heiland, das heißt, Jesus ist Gottes Heiland, das ist nicht Maria. Jesus ist Gottes Heiland. Es gibt auch ein Heiland vom Teufel, ein Antichrist. Dit is Gottes Heiland. Vers 38. Desselbigen trat auch hinzu, zur selbigen Stunde, das ist, glaube ich, Anna, die Prophetin, und preiste den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung zu Jerusalem warten. Von ihm, nicht von ihr. Nicht von Maria hat Anna geredet, nicht von Maria hat Simeon gesprochen. Sie haben gesprochen von ihm, von einer Person, den Herrn Jesus Christus, ein Männlein. Lukas 2, Vers 22 bis 24. Und dann, glaube ich, war das noch Vers 30 und 38. Und nochmals, wenn du jemanden hast, die ein Katholik, sie kennen sich sehr gut aus mit allerlei Traditionen, sie kennen sich überhaupt nicht aus mit der Heiligen Schrift. Das ist das größte Problem mit Katholiken. Es macht nicht aus, wie ausgebildet sie sind. Wenn du dieses Material hast, dann bist du besser vorbereitet für so eine Diskussion als der größte Bischof oder Kardinal oder Papst. Sie kennen das Buch einfach nicht. Da musst du immer sehr, sehr von bewusst sein. Nun, in 3. Mose 12 sehen wir, warum da ein Opfer gebracht wurde in Lukas Evangelium, Kapitel 2. In 3. Mose, Kapitel 12, lesen wir Folgendes. Der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit den Kindern Israel und sprich, wenn ein Weib besamet wird und gebiert ein Knäblein, so soll sie 7 Tage unrein sein, solange sie ihre Krankheit leidet. Und am 8. Tage soll man das Fleisch seiner Vorhaut beschneiden. Und sie soll daheim bleiben, 33 Tage, im Blut ihrer Reinigung. Kein Heiliges soll sie anrühren und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis dass die Tage ihrer Reinigung aus sind. Gebiert sie aber ein Mägdlein, so soll sie 2 Wochen unrein sein, solange sie ihre Krankheit leidet. Und soll 66 Tage daheim bleiben in dem Blut ihrer Reinigung. Wenn die Tage ihrer Reinigung aus sind für den Sohn oder für die Tochter, soll sie ein jährig Lamm bringen zum Brandopfer oder eine junge Taube, eine Tututaube, zum Sündopfer. Sehr wichtig, Maria braucht ein Sündopfer zu bringen, weil sie hat sich ja, versündigt in Gottes Augen, deswegen braucht sie ein Sündopfer. Die Idee von Rom ist, sie ist ohne Sünde empfangen. Sie hat niemals gesündigt, was ein Blödsinn ist. Sie hat das schon an Heiland gebracht, haben wir gesehen. Den Priester vor der Tür der Hütte des Stifts. Der soll es opfern vor dem Herrn und sie versöhnen. Maria brauchte Versöhnung. So wird sie rein von ihrem Blutgang. Das ist das Gesetz, für die so ein Knäblein oder Mäglein gebiert. Vermag aber ihre Hand nicht ein Schaf, und so nehmen sie zwei Tuteltauben, also junge Tauben, das ist, was Maria hat getan, warum sie waren sie arm. Eine zum Brandopfer, die andere zum Sündopfer. Maria braucht ein Sündopfer. So soll sie die Priester versöhnen, dass sie rein werden. Maria war unrein. Da brachte sie ein Sündopfer, musste mit Gott versöhnen werden durch das Sündopfer. Das ist 3. Mose 12, die ersten 8 Versen. Das heißt, sie brauchte ein Sündopfer. Dann in, gehen wir zurück nach Lukas Evangelium, Lukas Kapitel 11, Vers 27 und Vers 28. Und dann preist Jesus eine bestimmte Gruppe Leute selig. Lukas 11, 27 und 28. Und begab sich, da er solches redete, erhob ein Weib im Volk die Stimme und sprach zu ihm: Selig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach: Ja, selig sind die, das Wort Gottes hören und bewahren, nicht die vier Maria zu mir kommen. Gottes Wort hören und bewahren ist die Bedingung, alttestamentliche Sinne, unter dem Gesetz, das hat nichts zu tun mit zu Jesus kommen vier Maria. Lukas 11, 27 und 28. Dann bezüglich der Person von Maria anhand der Heiligen Schrift. In Apostelgeschichte 1 ist das letzte Mal, wo Maria wird erwähnt im Neuen Testament. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 14 und Vers 15. Danach wird in keinem der Briefe von Paulus Maria überhaupt erwähnt als eine wichtige Person. Diese alle waren stets beieinander, einmütig mit Beten und Flehen samt den Weibern und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und dann kommt diese neue Wahl für einen Apostel und wer spricht da? Vers 15, in den Tagen trat auf Petrus unter die Jünger und sprach, es war aber die Schar, den Namen zu Haube 120. Maria adressiert niemandem, sie wird einfach erwähnt als eine der Weiber, die da zusammen sind mit den 120 anderen Leuten. Und das ist das Letzte, was wir von Maria hören, im ganzen Neuen Testament. Nichts über Mittlerin. Und was Rom tut, Rom macht sie als Himmelskönigin die wichtigste Person, zu der man heute beten soll. Und der Grund, dass das passiert, ist, dass nach Kardinal Liguori in seinem Buch Die Helligkeiten von Maria, ist sie die Königin der Hölle, die weibliche Seite Satans. Das ist ein offizieller römisch-katholischer Theolog, die, glaube ich, selig erklärt worden ist. Aus dem 17. Jahrhundert. Du kannst es mal googlen und dann als Buch downloaden und das mal prüfen. Und das ist der wahre Grund. Der Maria, der katholische Kirche ist die Semiramis von Babylon, de Astarte van het Alten Testament, de Diana der Epheser, der Lorelei oder der Freie, der Germanen, de Isis der Ägypter, sie ist die Kali der Indier und sie ist ein sehr tödlicher weiblicher Dämon, das ist was sie ist. Weil, wie gesagt, das hat das nach Kardinal Liguori. In 1. Timotheus 2, Vers 5, da sagt die Schrift, es gibt nur einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und Mensch, der Mensch Christus Jesus. Amen. Nicht die Mittlerin Maria. Sie ist kein Mittlerin, kein Mediatrix. Das ist eine Ketzerei. Nochmals, die Maria von Rom hat nichts zu tun mit der Maria der Heiligen Schrift. Dann in Matthäus 1, Vers 25, da lesen wir, dass Maria mehr als ein Sohn hat geboren. Und erkannte sie nicht, Josef erkannte Maria nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar und hieß seinen Namen Jesus, Jehova rettet. Ersten Sohn, das ist weggenommen aus der katholischen Bibel, Aber Maria hat mehr als ein Kind gehabt. Sterker noch, sollen so sehen, sie hat minimal 7 Kinder von Josef, also 1 vom Herrn und minimal 6 von Josef bekommen. In Matthäus Kapitel 13 lesen wir in Vers 55 bis Vers 57. Matthäus 13, Vers 55, dann kommt er in seine Vaterstadt Nazareth und die Leute haben nicht so eine Freude, weil ein Prophet es niemals geht in eigenem Land. Ist er nicht eines Zimmermanns Sohn? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder, sein Halbbrüder Jakob und Joses und Simon und Judas? Und seine Schwestern, Mehrzahl, sind sie nicht alle hier bei uns? Woher kommt ihm denn das alles? Und sie ärgerten sich an ihm. Und dann sagt er, ein Prophet geht nirgends weniger, denn in seinem Vaterland und in seinem Haus. Das heißt, er hat 4 Halbbrüder und minimal 2 Halbschwestern, vielleicht mehr als 2 Halbschwestern gehabt. Also Maria hat minimal 7, möglicherweise 8 oder mehr Kinder gehabt. Matthäus 13, Vers 55 bis 57. Und nochmals, die Ketzerei von Rom ist, dass Maria nach Jesus niemals mehr ein Kind geboren hat, was ein Lügen ist. Nochmals, in Markus 6, Vers 3 und 4 wird das Gleiche gesagt, nochmals wiederholt. Ist nicht Jesus der Zimmermann Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern alle hier bei uns und sie ärgern sich an ihm? Und dann sagt er, ein Prophet ist gilt nirgend weniger, denn im Vaterland und daheim bei den Seinen. Nochmals, er wird da verachtet von seinen eigenen Leuten, die ihm als kleine Bube aufkommen haben sehen. Und dann ist er Gottes einziger geborener Sohn. Wir kennen noch einen kleinen Knirps. Ja, das ist Gottes Sohn. Die niemals gesündigt, aber er ist als kleine normale Bube einfach aufgenommen. Aber ich sage, hat niemals gesündigt. In Galater Kapitel 1 wird noch einiges gesagt über seinen Halbbruder, die später zur Vernunft gekommen ist und an ihm hat geglaubt. Galater 1, Vers 19. Da kommt Petrus in een begegnung met Paulus, die na 3 jaren naar Jeruzalem komt. Die is dan 15 dagen bij Petrus gebleven. Vers 19, de andere apostel, aber sah ich keine ohne Jakobus, des Herrn Bruder. Jakobus van die 3 wichtige apostelen, die war schon lange geköpft in Apostelgeschichte 12. Hier haben wir den Halbbruder des Herrn Jakobus. So, das war ein physischer Bruder von, was haben die gleiche Mutter gehabt. Galater 1, Vers 19, hat einen Halbbruder da gehabt. Und das Letzte, was wir noch sagen möchten über unter das Thema Maria, finden wir in Lukas Kapitel 1, Vers 36. Dann lesen wir, siehe Elisabeth, deine Gefreundete, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und geht jetzt im 6. Monat, die im Geschrei ist, dass sie unfruchtbar sei. Ihre Cousine, das heißt hier Gefreundete, ich sage das, weil das ist das Wort Gefreundete oder Cousine, das ist ein anderes Wort als Bruder oder Schwester. Weil wir sagen die Katholiken dann immer, ja, das griechische Wort ist nicht Bruder oder Schwester, aber es ist Cousine oder Gefreundete. Das stimmt nicht. Rom lügt immer. Das Wort Bruder auf Griechisch ist das Wort Adelphos. Das Wort Schwester ist das Wort Adelphe. Und das Wort Gefreundete oder Cousine. Gefreundete oder Cousine. ist so genisch. Das heißt, wenn Sie sagen von ja, das ist Cousine, das war seine Cousine, nein, das Wort zugenisch und das ist nicht das Wort für Adelphi oder Adelphos, das ist Bruder oder Schwester. Das heißt, was sie oft tun, sie versuchen oft, dich zu verführen und dann zu sagen, ja, zu Griechisch zu gehen. Und denken dann von, ja, wenn er kein Griechisch kann, können wir dich alles Mögliche ändern. Und das ist typisch, was Rom immer getan hat. Er tut alles daran, um den deutschen Text von der Heiligen Schrift zu umgehen. Das hassen sie. Ich habe es mal erwähnt, wenn ich ein Debatt hatte mit ein paar Jesuiten in der Schweiz. Ich kam alleine mit nur einem Buch. Sie waren zu dritt, es hatten einen ganzen Stapel, so einen ganzen Tisch mit allerlei Grammatikabücher und Lexika und verschiedene lateinische, hebräische, griechische Texte gehabt. Und dann, ja, sie haben dann angefangen, es war für eine Privatschule von Schülern. Und ich war da alleine, später kamen noch zwei von der Gemeinde in St. Gallen. Und sie haben direkt als erste dieses Buch attackiert, direkt. Na, dann war mein, nach 10 Minuten war meine Chance, habe ich direkt ihre Lehre und ihre falsche Bibel attackiert. Ja, da kam natürlich ein Punkt, dann, ich habe immer mit der Schrift geantwortet. Und das ging so na 40 Minuten. Und dann kamen noch zwei andere Jungs rein, die haben, waren früher große Sünder. Die haben sich bekehrt zu Jesus Christus. Und dann haben sie ein gutes Zeugnis geben lassen. Und dann haben die Kinder, das waren alle schlaue Kinder, die Privatschule, das kostet eine Menge Geld, bekommen haben. Und die haben dann Frage gestellt, habe ich sie einfach immer an der Schrift beantwortet. Und da kam einer von diesen schlauen Jesuiten, der kam in die Pause und hat gesagt, ja, was sollst du antworten, wenn ich dich das und das frage? Ich sage, dann musst du mal die Frage stellen, dann zeige ich schon, was die Antwort ist, aber ich sage es nicht nur und so. Was sie aber ausfindig gemacht, dass das Buch, die deutsche Bibel, eine Antwort hat auf alle ihre Attacken und Fragen. Und habe ich mein Zeugnis gegeben, die anderen Jungs da, und dann waren alle Jugendlichen, die haben so geschaut. Und dann habe ich die Priester gefragt, ja, wissen Sie, wo Sie hingehen, wenn Sie sterben? Nein, nein, nein. Ich sage, na, das waren ehemalige Drogensüchtige, das waren ehemalige Saufer. Die wissen, wo Sie hingehen, aufgrund von was? Das haben wir kurz ein Zeugnis gegeben, ich habe mein Zeugnis gegeben. Dann habe ich am Ende gesagt, wer von euch möchte gerne so eine Bibel haben? Alle Hände gingen hoch. Das war genau den ganzen Ding zerstört. Aber es geht natürlich nicht nur um eine Debatte zu gewinnen, die wissen Leute, sie werden Genen bringen und dass sie auch ein, also wir hatten auch Neues Testament genommen, die wurde später natürlich weggenommen, direkt von den Patern, den Priestern, von den Kindern. Aber das Erste, was ich noch immer erinnere bei dieser Debatte, sie haben direkt versucht, dieses Buch zu attackieren. Das wussten sie unbewusst. Und das ist auch, wenn du mit Leuten sprichst, gerade vor allem religiöse Leute, indirekt wissen sie, dass das das Buch von Gott ist. Das wissen sie. Du musst auch mal schauen, wenn er auf der Straße steht und wir haben dann die Banana und einmal die Texte hat, sie haben dann ein Bild mit einem Bibeltext und wenn du vor jüngste Gericht, musst du mal gut schauen in den Blick in ihre Augen. Sie wissen, das ist, wo sie einmal erscheinen müssen. Und wenn er da steht, ab und zu stehe ich einfach nur da, sage nichts, nur einfach so mit dem Buch hoch. Und indirekt wissen sie, das ist das Buch von Gott. Und wenn du mit Leuten sprichst, eine Debatte hast, das Erste, was sie versuchen zu tun, wenn es ein bisschen heiß wird, sie versuchen, das Buch wegzunehmen oder zu schließen. Weil sie können das Wort von Gott nicht leiden. Sie hassen das. Das sagt der unreine Geist in ihnen und das Fleisch sagt es ihnen direkt auch. Und das ist also unsere Kraft. Wir müssen das Buch nicht verteidigen, es einfach predigen. Sein zweischneidiges Schwert arbeiten tun lassen. Dann als Zweite möchten wir etwas sagen über die Person von Petrus. Petrus sagt, Kirche Roms, darauf ist die Gemeinde von Jesus gegründet. Das ist es nicht, es ist auf sich selber gegründet. Als wir erstmal anfangen mit Matthäus Kapitel 8, Vers 14. Matthäus 8, Vers 14. Und du siehst, was Rom oft tut, sie fangen oft an, ihr Beweistext, sondern wir so sehen, ist Matthäus 16. Und was Rom tut, sie gehen dann zurück auf einen alttestamentlichen Text. Das ist um Neuen Testament geschrieben. Und in den alten Bund, weil ein neuer Bund fängt an in Matthäus 27, mein Todeserben. Matthäus 8 oder Matthäus 16 ist noch immer alten Bund. Matthäus 8, Vers 14. Jesus kam in des Petrus Haus und sah, dass seine Schwieger lag und hatte das Fieber. Seine Schwieger, Schwiegermutter. Petrus war verheiratet. Der erste Papst hat eine Frau gehabt. Na, das kommt gut an natürlich bei diesen dummen Katholiken, die da eigentlich keine Ahnung von der Schrift haben. Matthäus 8, Vers 14. Also Schwiegermutter. Dann in Lukas Kapitel 4, Vers 38. Lukas Kapitel 4, Vers 38. Und er stund auf die Schule und kam in Simons Haus. Und Simons Schwieger war mit einem harten Fieber behaftet und sie baten ihn für sie. Und das hat dann Effekt. Und verließ die Frau und bald stund sie auf und diente ihnen. Also sehen wir jetzt nochmals, Lukas 4, 38, hat der Mund von zwei Sachen, wie das bestätigt. Er hat eine Schwiegermutter gehabt. Dann in Apostelgeschichte 10. Ihr wisst, dass die Nachfolger von Petrus, sagt man, sind die Päpste, was einfach Unsinn ist. Und hier sehen wir, der Papst möchte gerne Anbetung haben als Heiliger Vater oder stellvertretender Sohn Gottes auf Erde. Aber hier sehen wir, dass der erste Papst, also Petrus, die wird angebetet von Cornelius, einem römischen Hauptmann. Schau mal, was Petrus tut. Apostelgeschichte 10, Vers 25. Als Petrus hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel zu seinen Füßen und betete ihn an. Das hat jeder Papst gerne, man nennt sich Heiliger Vater. Was tut Petrus? Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, ich bin auch ein Mensch. Er verweigert das. Ein Papst hat das gern. Apostelgeschichte 10, 25 und 26. Anbetung wird abgelehnt vom ersten Papst. Und diese Clown auch, die moderne Jesuitenpapst, die will einfach Anbetung, die hat auch noch immer den Titel Stellvertretender Sohn von Gott und Heiliger Vater. Dann der Grundtext für die Kirche Roms im Neuen Testament ist Matthäus Kapitel 16. Und nochmals, es geht zurück unter einen Vers unter dem Alten Bund. Matthäus 16, Vers 18. Ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das Wort Petrus bedeutet Steinchen. Petra, das griechische Wort für Felsen, das unterliegende Wort in Vers 18, ist Petra ist Felsen. Petrus ist Steinchen. Also Petrus. Stein. Petra. Das ist das griechische Wort für Felsen in Matthäus 16, Vers 18. Das ist Petra, Petrus, ist nicht ein Fels.
Eine Frage?
Ja.
Was ist Kephas?
Kephas, das ist, glaube ich, die aramäische Name. Für, haben wir nicht ein Google-Ding da? Muss ich kurz nachschauen. Dachte aramäische Name für ihn. Kephas mit K. Aramäische Form von der Name Petrus. Ja. Sages ist Fels, aber Petrus bedeutet nicht Fels, es ist Stein. Steinchen. Ja. Bibellexikon. hebräische Wort für griechische Petrus, das Fels oder genauer Stein bedeutet. Genauer Stein, aber Stein ist kein Fels. Ein Stein ist, was man nimmt und schmeißt. Ein Fels ist ein großes Ding da. Und Petrus ist das Wort Stein. Und der Fels ist Jesus Christus selber. Und das ist ein Unterschied. Zum Beispiel kommt nach, also erstmal Matthäus 16, sind wir nun im Vers 23. Er antwortete ihr kein Wort, da traten zu ihm, Matthäus 16, Entschuldigung, nicht 15, 16, 23. Jesus wandte sich um und sprach zu Petrus: Heb dich, Satan, von mir. Du bist mir ärgerlich, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Also der erste Papst wird von Jesus Satan genannt. Und wenn der erste Gemeinde gegründet ist auf Petrus, ist er gegründet auf Satan. Und das ist es auch. Na, dass Jesus der wahre Fels ist, das sehen wir ein paar Mal, unter anderem im 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 4. 1. Korinther 10, Vers 4. 16, 23, da ist Petrus, ist dann Satan. Was hat dann angesprochen? Und dann kannst du da unten noch angeben, 1. Korinther 10, Vers 4, dass Jesus Christus ist der Fels. Das ist ein Wortspiel, was er da hatte, Matthäus 16, Vers 18. 1. Korinther 10, Vers 4, und habe allerlei eine geistliche Trank getrunken, sie tranken aber von dem geistlichen Fels, die mitfolgte, welcher war Christus. Das ist der geistliche Fels, nicht ein Steinchen, ein Fels. Und die Fels wollen einmal geschlagen werden, und das hat Mose leider nicht getan. Und da ist, glaube ich, noch eine Referenz, mal schauen, ob ich ihn so finden kann. Er wird noch Eckstein genannt, aber das ist eigentlich nicht, was ich suche hier. 10,4 ist, denke ich, die beste. Genau. Dann bezüglich Petrus habe ich noch eine Referenz, und das ist in Matthäus 23, Vers 9. Das ist eine harte Rede, die Jesus hat an die Schriftgelehrte und Pharisäer. Und da lesen wir in Vers 9: Und sollt niemand Vater heißen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Das heißt, ein Jude soll niemand jemand seinen Vater nennen, weil er hat ein unser Vater, das ist Gott, der Vater. Und du sollst niemals als Heiden jemanden dein Vater nennen. Und das ist auch nicht nur bei der Papst so, weil viele Priester nennen sich Vater. Das ist ein großer Blödsinn. Matthäus 23, Vers 9. Das heißt, Petrus ist sicher nicht Vater. Und schlussendlich bezüglich der Papst, da geht es um Johannes 17, Vers 11. Das ist ein Hinweis, wie Jesus Christus sein Gott und Vater anspricht, und dieser Titel, die wird gestohlen von einem heutigen Papst. Wie ist es bei der Orthodoxen? Wird auch ein Priester als Vater angesprochen oder nicht? Eure Sprache. Wie heißt das in eurer Sprache? Wo? Otas, Vater. Das ist eigentlich das Gleiche, und das ist verboten in Matthäus 23, Vers 9. Johannes 17, Vers 11 sagt: Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien gleich wie wir. Hier wird der Person von dem Vater Jesu Heiliger Vater genannt. Naja, wie hat diesen Ketzer da in Rom sich selber heute genannt? Heiliger Vater. Und was hat Luther ihm gesagt? Höllische Vater, hat er mal angeschrieben, liebe höllische Vater in Rom, wie geht's dir? Das hier, Heilige Vater, ist ein Titel, nicht für einen Mensch, aber für Gott. Na, wenn du diese Referenzen hast, sondern über Tradition für nächstes Mal bewahren, dann hast du eigentlich eine Menge Sachen, womit du jeder Katholik zeigen könntest. Erstens, er soll niemals zu Maria, via Maria zu Jesus kommen. Sie ist keine Mittlerin, sie ist nicht die Mutter Gottes, sie ist eine normale Frau, die ein Sündopfer brauchte und sich versöhnen musste mit Gott mit diesem Sündopfer. Maria hat mehr als ein Kind gehabt, sie hat minimal 7 gehabt. Petrus war verheiratet, hat Anbetung verweigert. Die Gemeinde ist nicht auf Petrus, aber auf Jesus gegründet. Petrus wird als Satan dargestellt. Du sollst niemals einen Vater, eine Person einen Vater nennen. Und der einzige heilige Vater ist nicht in Rom, aber ist im Himmel. Amen. Naja, wenn du das hast, dann hast du schon einiges zerstört. Thema Maria, Thema Petrus. Und dann vor allem sollen wir sehen, dass Jesus immer warnt für Tradition. Wir sollen das nächstes Mal angeben, ja. Ich weiß nicht, wann wir angefangen haben. Wie lange laufen wir schon? 30 Minuten. Okay, vielleicht können wir noch die Tradition auch nicht dazu nehmen, ja. Ein paar Referenzen über Thema Tradition. Erstens in Markus 7, Vers 7 und Vers 8 warnt Jesus uns vor Tradition. Und das ist eigentlich gleich, vor allem bei der orthodoxen Kirche. Orthodoxe Kirche ist eigentlich ein christliche Soße von dieser babylonischen Mysterienreligion, aber nicht so weit in Abfall gegangen aus der römischen Kirche. Markus 7, Vers 7 und 8. Vergeblich aber ist es, dass sie mir dienen, weil sie lehren solche Lehre, die nichts ist den Menschen gebot. Ihr verlasset Gottes Gebot und haltet der Menschen Aufsätze von Krügen und Trinkgefäße zu waschen und desgleichen tut ihr viel. Vers 13. Hebt auf Gottes Wort durch eure Aufsätze, die ihr aufgesetzt habt, und desgleichen tut ihr viel. Und da liegt das Problem. Das Wort Gottes wird aufgeben durch eure, die Tradition von den Juden. Und das machen sie noch immer. Und heute sind sie verbunden, orthodoxe Juden, für die Rabbis, für die hohe Freimaurer und die Kabbala mit Rom. Und sie haben eine Sache gemein, dass sie sich über das Wort stellen durch ihre Aufsätze, ihre Tradition. Und ein gutes Beispiel sind die heiligen Tage, ja, St. George, glaube ich, war heute so ein heiliger Tag. Ja, die wird dann gefeiert, die nehmen frei und so weiter, sie tun alle möglichen Dinge. Und wo ist St. George in der Bibel? Du kannst nicht mit einem riesen Superlicht finden. Es gibt kein St. Georgus irgendwo von 1. Mose bis Offenbarung. Und die andere, die gibt es auch nicht, die andere 43. Kolosser Kapitel 2, Vers 8. De eerste was in Markus kapitel 7, vers 7, 8 en 13. En de tweede in Kolosser 2, vers 8, is een warnung. Kolosser is een wichtige brief, weil die Kolosserbrief die warnt ons voor die Gefahr der Tradition. En dan wird das Wort Laodicea 5-mal erwähnt. En die Gemeinde, wo wir nun sind, is die Gemeinde van Laodicea. Kolosser kapitel 2, vers 8. Seht zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und lose Verführung nach der Menschenlehre und nach der Wertsatzungen und nicht nach Christo. Also pass auf für die lose Verführung nach der Menschenlehre. Das ist alles, was mit Religion zu tun hat. Katholizismus, Orthodoxismus, Protestantismus, Judaismus, Mohammedanismus, Buddhismus, Hinduismus. Das sind die großen Ismussen. Das ist nach der Heilige Schrift ist das lose Verführung nach der Menschenlehre. Das ist eine Warnung. Und Leute wollen dich berauben von der Einfältigkeit in Jesus Christus. Deine Freiheit wegnehmen, um sie zu verderben mit ihrer Tradition, die keine biblische Begründung hat. Dann in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 8, das geht gegen die Idee von Fegefeuer. Es gibt ein einziges Fegefeuer in der ganzen Heiligen Schrift. Aber in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 8, lesen wir, wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, aus dem Leibe zu wallen und daheim zu sein bei dem Herrn. Was passiert mit einem von neuem geborenen Christ? Er geht nicht ins Fegefeuer, er ist daheim bei dem Herrn. Er geht linearekt in den dritten Himmel. Und wenn du einen Papst fragst, wo geht er hin? Die sagte immer, ja, es ist Fegefeuer. Stärker noch, alle treue Katholiken müssen für die Seele des Papstes beten, wenn er sein Körper gestorben ist, nicht so lange das Fegefeuer brennt. Er was ein wunderbarer Führer. Ist er nicht, selber mal weiß, wo er die Ewigkeit verbringt. Und dann müssen seine Folger für ihn beten. Na, die Hirte muss wissen, wo er hingeht und muss die Schafe führen. In Hebräer Kapitel 10, das ist das Kapitel, was spricht über das einzige ewige Opfer Jesu am Kreuz. Und das wird verneint von die Eucharistie. Das ist offiziell eine Wiederholung von das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Was eine absolute Ketzerei ist in den Augen von Gott. Hebräer 10, Vers 1. Denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Alle Jahr muss man opfern, immer einerlei Opfer und kann nicht jeder Opfer vollkommen machen. Also der alttestamentliche Opferdienst konnte niemand vollkommen machen. Was eigentlich Katholizismus ist, ist eigentlich ein Judentum mit einer christlichen Soße darüber. Das ist alles, was Katholizismus ist. Vers 10. In welchem Wieder wir sind geheiligt, einmal geschehen, das Wort geschehen wird weggelassen in Luther 19,12, durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und der jährliche Priester ist eingesetzt, dass er alle Tage Gottesdienst pflege und oftmals eine Opfer tue, welche nimmermehr können die Sünden abnehmen. Diese aber, Jesus Christus, darin ein Opfer für die Sünden geopfert, das ewiglich gilt, sitzt er nun zur Rechten Gottes. Das Opfer gilt ewiglich, kann das heißt also niemals wiederholt werden, Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werde. Du bist in Christus für die Ewigkeit vollendet. Nichts kann dazu tun. Du bist vollkommen geheiligt, apart gesetzt für ewig. Das Opfer ist vollkommen, weil er ist vollkommen. Vers 18, wo aber derselbige Vergebung ist, der ist nicht mehr Opfer für die Sünde. Die Vergebung ist eins und für, du brauchst nicht nochmals ein Opfer zu bringen, um dein Heil sicher zu machen. Das ist eins und für ewig getan. Das geht vollkommen gegen die Idee von Roms Idee von der Eucharistie. Und die Eucharistie ist das Herz von der Attacke auf das einzige ewige Opfer Jesu am Kreuz. Das ist Hebräer Kapitel 10. Und das ist auch der Grund, warum die Hebräer 10 nicht in das Vatikanus-Manuskript aufgenommen ist. Es ist vollkommen weggestrichen. Dann in Johannes Kapitel 6 lesen wir Vers 48 bis 63 und es geht eigentlich um Vers 63. Da wird eigentlich erwähnt, dass alles, was davor geschrieben ist, über Teilhaben an das Fleisch von Jesus und sein Blut trinken, symbolisch gemeint ist. Und Rom macht zwei Dinge immer durcheinander. Rom hat niemals etwas richtig getan. Wenn etwas buchstäblich ist, vergeistigen sie es. Wenn es symbolisch ist, Johannes Kapitel 6, dann machen sie es buchstäblich, ohne es zu vergeistigen. Hier in Johannes Kapitel 6, lesen wir mal ein paar Versen daraus. Johannes Kapitel 6, Vers 48. Ich bin das Brot des Lebens. Vers 54. Wer mein Fleisch esset und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken, denn mein Fleisch ist die rechte Speise, mein Blut ist der rechte Trank. Wer mein Fleisch isst und trinket mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Naja, das ist natürlich eine Sache von Rom, sagt, ja, das ist genau, was wir nennen die Messe. Die heilige Messe, die gibt ein Katholik das Recht, das Fleisch Jesus zu verspeisen. Im Moment, dass die Hostie aus seiner Zunge kommt, dann ändert sich das in das buchstäbliche Fleisch von Jesu Christus. Dann ist er ein offizieller Kannibal. Und die Laien dürfen niemals die Kelch nehmen. Der Orthodoxe schon, ist ein Unterschied. Die Katholiken nicht. Nur der Priester darf den Kelch nehmen und den Wein trinken. Und wenn er sich das trinkt, ändert sich das in das buchstäbliche Blut von Jesus Christus. Das ist die offizielle Lehre von Rom, von Trent. Und wenn er nicht glaubt, dann bist du anathema, verflucht. Viele wurden dafür früher verbrannt auf den Scheiterhaufen. Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist kein Nütze. Die Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben. Das heißt, auch wenn wir am Bluttropfen hätten von Jesu hier, mit allem Respekt und ein Stück von seinen Fingern und das verspeisen sollten, hat das absolut 0,0 Einfluss auf die Rettung von unserer Seele. Die Worte, die sind Geist und sind Leben. Das Fleisch ist kein Nütze. So wichtig und es wird vollkommen verneint von der ganzen Hierarchie von Vatikanstadt an politische Organisationen. Das ist auch wichtig nochmal zu erwähnen. Alle Religionen, die ich erwähnt habe, die sieben Ismusse, also von Judaismus, Orthodoxismus, Protestantismus, Mohammedanismus, Buddhismus und Hinduismus, das sind Religionen. Nur Religionen. Katholizismus ist erstens ein politisches System, ist Vatikanstadt. Wenn du bist als Katholik Bürger von Vatikanstadt und vom eigenen Land. Katholizismus ist ein politisches Machtsystem mit einer Absicht, absolute Herrschaft über alle Länder und Völker und Individuen dieser Welt. Das ist die Absicht von Rom. Und da muss jede Ortsgemeinde, jede unabhängige souveräne Staat zerstört werden. Und sie gehen unter den Deckmantel von Religion durch. Die Schweizer haben das gut gesehen. Sie haben einen Bürgerkrieg gehabt, den Sonderbundkrieg in 1848, der letzte Krieg in der Schweiz, wo Katholiken haben versucht, das Land zu übernehmen mit militärischer Gewalt. Haben sie verloren und sind die Jesuiten ausgewiesen. Die haben eine Schuld bekommen. Und dann haben die Schweizer eingeführt das Bistumsgesetz. Das heißt, Rom darf kein neues Bistum gründen ohne Genehmigung von der Schweizer Obrigkeit. Warum? Die Schweizer Obrigkeit hat ausfindig gemacht, ein neues Bistum ist nichts anderes als in einem Land unter der Deckmantel von Religion einen politischen Pfosten gründen, um von dort aus ein Land politisch und später militär zu übernehmen. Bistumgesetz war das. Heute, Bismarck mit seinem Kulturkampf hat er sicher eine Schule bekommen, aber überhaupt keine Kultur. Das war ein Kampf gegen zwei souveräne Staaten, dass Deutschland als souveräner Staat nicht Rom als andere souveräne Staat das Recht gab, frei ihr Land zu übernehmen. Das war der Kern von Bismarcks Kulturkampf. Überhaupt keine Kultur, das war ein politischer Kampf. Aber das wird natürlich von der Presse wieder anders dargestellt, wie immer. Wurde auch zwei Attentate auf Bismarck verübt, auf neugeborene protestante Kanzler, von Katholiken, wird auch niemals in den Geschichtsbüchern erwähnt. Dann in Matthäus Kapitel 6, Vers 7. Matthäus Kapitel 6, Vers 7. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern, schönes Wort von Luther, wie die Heiden, das sind auch die Katholiken, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viel Worte machen. Na, du hast die, ich habe das auch gesehen, du kennst das auch bei den Orthodoxen, die haben diese kleinen Kette mit diesen Krallen. Wie heißt das auch bei euch?
Ja, ich habe das gesehen, aber...
Dann haben sie ein Gebet und dann können sie einen Kraller nach unten tun und dann kommt die nächste und dann geht die wieder rein nach unten.
So wie ein Rosenkranz.
Ja, wie ein Rosenkranz. Rosenkranz hat es bei den Katholiken, aber weißt du, wie das auch hat? Die Buddhisten, ich war da bei der Geburtstag von Buddha in Nepal, ich habe da Bilder von gemacht, aber die sind Kraller. Und die Hindus haben das auch. Und das ist geplappert gegen die Buddha, die haben das Gebetsrad auch. Und dann laufen sie, oder rundum, und die Gebetsrad, die gehen dann rundum, und da kann man ein Gebet haben. Die Buddhisten haben, hast du vielleicht gesehen, diese Fahne. Die sind alle Farben von Fahnen, die sind da bei Himalaya, sieht man das oft, mit Gebete aufgeschrieben, die kann man dann aufsagen. Das ist plappern. Das ist dann Gebete plappern. Und das ist Rosenkranz, Ave Maria, die gehen in die Beichte, ja, sie sind Sünder, sie müssen 10 Rosenkranz und 5 Ave Maria sagen. Das ist plappern. Das habe ich auch gemacht, das war früher Protestant. Unser Vater, bla 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 bla. Was Weihnachten, Nico, willst du mal als unser Vater beten? Hè? Er muss altijd zo'n beten. Dat kon ik dan samen, mijn vader, ganz stolz. Maar dat had niet veel bedeutet. Ik heb dat nur nachgeplappert. Dat was geen Bedeutung für mich. Wenn wir beten, haben wir ein persönliches Gebet zu einem persönlichen Gott. Dat is ganz anders. Und zusätzlich in Lukas 20, Vers 46 und Vers 47. Lukas 20, Vers 46 und Vers 47. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die da wollen einhertreten in langen Kleidern und lassen sich gerne grüßen auf dem Markt und sitzen gerne obenan in den Schulen und über Tisch. Sie fressen der Witwen Häuser und wenden lange Gebete vor. Die werden desto schwerer Verdammnis empfangen. Das sieht man sehr gut in katholischen Ländern. Oft sterben die Männer erst, dann sind die Frauen hinterlassen. Die haben dann eine Kuh und ein Schaf und eine kleine Pension und so weiter. Dann kommt dieser katholische Priester und die sagt dann, ja, wenn sie möchten, dass ihr Mann nicht so lange das Fegefeuer brennt, sie lieben die Mann doch nicht. Ja, dann kann ich schon eine Messe sagen. Das kostet einfach die halbe Monatspension oder Jahrpension. Und dann gibt die Frau das ab. Und dann machen wir ein langes Gebet in Latein. Nichts passiert natürlich und so kann er dann Geld klauen nach dem Tod von dem Mann. Das ist, was sie tun. Ratten sind es. Das kann nur, wenn ein Land die Bibel nicht kennt. Sonst hat ein Clown keine Chance. Also das ist in Matthäus Kapitel 6, Vers 7. Und in Lukas Kapitel 20, Vers 46 und Vers 47. Und dann hast du noch schlussendlich drei Referenzen vor dem Gesetz, unter dem Gesetz und nach dem Gesetz, wo es verboten ist, Blut zu essen oder zu trinken. Und das ist wichtig, weil die Messe, das ist die satanische Nachahmung von das Abendmahl, da lehrt die katholische Kirche, dass man das Blut, wenn man den Wein trinkt, ändert sich in das buchstäbliche Blut von Jesus Christus. Das ist verboten. Wenn das so wäre, was natürlich nicht so ist, sich wandeln kann das Blut von Jesus unter dem Gesetz, vor dem Gesetz und nach dem Gesetz. Und hier sind die drei Referenzen. Erstens vor dem Gesetz in 1. Mose 9, Vers 4. Das ist bei Noah, die bekommt dann von Gott ein Gesetz für die neue Welt. Allein esse das Fleisch nicht, das noch lebt in seinem Blut. Also kein Blut essen. Vor dem Gesetz in Zeit von Noah, 2300 vor Christus. Dann 3. Mose 17, dann ist das 1500 vor Christus. Dann lesen wir 3. Mose 17, Vers 11. Denn des Leibes Leben ist im Blut und ich habe es euch zum Altar gegeben, dass eure Seele damit versöhnet werden. Denn das Blut ist die Versöhnung für das Leben. Darum habe ich gesagt, den Kindern Israel, keine Seele unter euch soll Blut essen, auch kein Fremdling, der unter euch wohnt. Und welcher Mensch, er sei vom Hause Israel oder ein Fremdling oder ein euch, der ein Tier oder Vogel fangt, auf der Jagd, das man isset, der soll desselben Blut vergießen und mit Erde zuscharren. Denn das Leibesleben ist in seinem Blut, solange es lebt. Und ich habe den Kindern Israel gesagt, ihr sollt keines Leibesblut essen, denn das Leibesleben ist in seinem Blut. Wer es isset, der soll ausgerottet werden. Was tut Rom? Also die ganzen Priester, die trinken, sagen sie das Blut von Jesus, wenn sie ein bisschen alkoholhaltende, süße spanische Wein trinken. 3. Mose 17, Vers 11 bis Vers 14. Unter dem Gesetz, die andere war 1. Mose 9, Vers 4. Und dann haben wir noch eine in Apostelgeschichte 15 nach dem Gesetz. Vers ist das 20. Das sind eine der vier Dinge, die ein Christ nicht tun soll, als Zeugnis. Hat nichts zu tun, um sein Heil zu verlieren. Das ist, was ein Christ nicht tun soll, um als Zeugnis ein gutes Zeugnis zu halten. Sondern schreib ihnen, die Heiden, dass sie sich enthalten von Unsauberkeit der Abgötter und von Hurerei und von Mastikten und vom Blut. Kein Blut essen oder trinken. Das ist nach dem Gesetz unter der Gnade. Also von alle drei, vor dem Gesetz, unter dem Gesetz, nach dem Gesetz, ist verboten, und was tut Rom? Die trinken einfach Blut, sagen sie. Und wenn du das nicht glaubst, dass es Blut ist, dann bist du anathema verdammt. Das ist der Wahnsinn von Rom. Nun, hier hast du eigentlich einen kleinen Überblick. Und was du tun kannst, du kannst das in der Bibel sowas aufschreiben. Mit dahinten ein paar Staccato-Wörter, wenn du möchtest. Und wenn du mit einem Katholik auf die Straße in Gespräch bist, und du spürst, er heißt ein Maria-Anbeter. Er denkt in der Tat, dass seine Gemeinde auf Petrus gegründet ist, statt auf Jesus Christus. Oder seine Tradition verführt ihn. Dann musst du einfach mit der Schrift erstens etwas kaputt machen, untergraben mit der Schrift selber. Und wenn du zerstört hast, was seine falsche Tradition oder falsche Grundlage oder falsche Mittlerin ist, dann kannst du mit dem Evangelium kommen. Wenn du das nicht tust und einfach mit dem genommen, dann sagen sie, naja, kannst du schon sagen, aber du bist vollkommen falsch, weil ich weiß, dass es via Maria ist, dass wir auf Petrus gegründet sind und dass die Tradition eben oder über die Heilige Schrift steht. Und darum musst du ab und zu erst negativ sein, das falsche Fundament zerstören, bevor sie sich öffnen, um auf das richtige Fundament, auf das Evangelium der Gnade Gottes, ihre Seele zu vertrauen. Das ist die Struktur. Okay, lassen wir hier eine Pause machen. Vater, wir danken nochmals für dein Wort. Wir beten, dass du uns Gnade schenkst, um das gut aufzuschreiben und zu nutzen, hier auch in München, um viele verlorene, verblendete Katholiken zu Jesus Christus zu führen. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.